glaube ich, im Januar auf jeden Fall mal hier. Und ja, wir schätzen euch sehr und natürlich unsere Freunde hier, die auch hier in dieser Stadt beheimatet sind, das sind wir auch sehr dankbar. Und ja, wir haben ja auch per Zoom eine Connection gehabt, wir haben nämlich ein Bibelseminar durchgeführt per Zoom. Und jetzt gibt es da ein paar Bibelexperten hier, die euch sagen können, wie die Bibel auszulegen ist. Also hoffen wir mal. Müssen wir noch testen ein bisschen. Aber ja, das war so die Idee dieses Seminars. Und jetzt habe ich heute ein interessantes Thema für euch. Ich habe mir hin und her überlegt, soll ich das jetzt wirklich machen? Weil das ist ein bisschen Schwarzbrot und auch natürlich, Offenbarung ist immer ein bisschen ein schwieriges Buch. Aber was ich sagen will auch und vorausstellen will, was die Offenbarung wirklich sagen will, ist und offenbaren, dass Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron, er ist das Zentrum des Universums, ihm ist nichts entglitten, auch in Corona-Zeiten nicht. Und das ist die gute Nachricht. Ja. Und dann gibt es auch schlechte Nachrichten, aber die gute Nachricht, die müssen wir festhalten, sonst kommen wir in solchen Zeiten in Schlingern. Ja. Und das sollten wir eigentlich nicht als Christen. Und deshalb wurde die Offenbarung geschrieben, auch in eine Zeit rein, wo Chaos war, ja, sogar Christenverfolgung und schwierige Zeiten. Ja. Schlimmer als Corona, würde ich sagen. Ja. Und da wurde dieses Buch geschrieben, um die Christen zu ermutigen. Ja, Offenbarung ist nicht ein Buch, wo man Angst kriegen soll, was die Zukunft bringen wird, ja, sondern sie sollen uns ermutigen, dass wir in solchen schwierigen Zeiten tatsächlich Gott mit uns ist und für uns sorgt und über uns wacht. Ja, das ist die gute Nachricht. Und wenn ihr nichts verstanden habt heute Morgen, aber das, dann reicht das eigentlich schon fast, da könnte ich jetzt was aufhören zu predigen. Aber vielleicht interessiert es euch auch noch ein bisschen, was ich da weiterhin zu sagen habe. Aber wir leben tatsächlich in sehr spannenden Zeiten. Also ich denke, viele Experten sagen das ja auch, die es besser wissen als ich, es wird ein neues Normal geben. Ja, das alte Normal wird nicht mehr so weitergehen. Ich glaube, wir Deutschen sind noch hart dran am Arbeiten, das alte Normal wieder hochzufahren und irgendwie wieder hinzukriegen. Aber ich persönlich denke, vielleicht will das Gott gar nicht, das alte Normal, weil das war nicht das Ideal, ja, was Gott sich vorgestellt hat für uns als Nation, aber für uns auch als Christen in diesem Land und auch weltweit. Von daher, es ist eine Zeit des Umbruchs. Umbruchszeiten sind immer schwierige Zeiten, unsichere Zeiten, klar, und wir wissen nicht, was morgen bringt. Selbst ja, die schöne Planung, die Deutschen so mögen und Strukturen, sind plötzlich in die Luft geblasen und alle Pläne müssen neu überlegt werden. Also zumindest für uns war es so. Plötzlich, also Jürgen Mermison, da geht es um international Reisen und all solche Dinge, plötzlich bumm, ja, saßen wir alle da und das war eine ganz interessante Erfahrung und es ist auch interessant, dass Gott durch einen unserer Propheten, der wirklich ein Mann ist, der immer wieder sehr großes Unterscheidungsvermögen auch hat, schon vorher sehr deutlich gesagt hat, da kommt eine Zeit des Mitschneidens, zumindest auf Jürgen Mermison zu. Und wir müssen neu überlegen, was ist wirklich dran und was machen wir einfach so. Ja, das kann man selbst in der Mission machen. Ja. Einfach mal, wenn man mal was angefangen hat vor 20 Jahren, macht man es einfach mal so weiter. Und dann sagt Gott, halt mal, jetzt bete mal neu. Ist es eigentlich immer noch dran? Und ich denke, das ist eigentlich sehr gesund. Von daher auch eine gute Erfahrung, auch für uns persönlich gewesen und weiterhin. Und dann ist natürlich die Frage, was hat jetzt Gott vielleicht mit dem Ganzen zu tun? Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, dass so die Kirche und Gemeinde, also soweit ich es wahrgenommen habe, in Zypern zumindest, da war Schweigen im Wald irgendwie. Ja. Also von den Kirchenoberen kam erst einmal gar nichts. So war es zumindest mein Empfinden. Irgendwie, was ist das jetzt für eine Zeit? Wie können wir das einordnen? Dann Wochen später kam dann einmal eine Aussage von Herrn Bedford Strom, einen langen Artikel darüber, wie er jetzt diese Zeit versteht. Und eine deutliche Aussage, also Gott kann nicht Gericht üben, das ist nicht Gott. Und dachte, interessant, da war vorher ein Artikel von einem, ich glaube Militärseelsorger war der, vorher mal, also pensioniert, der durchaus mal die Frage aufgeworfen hat, könnte es sein, dass Gott korrigierend in dieses Weltgeschehen eingreifen will? Und das ist eine Frage, die wir, glaube ich, schon stellen müssen. Also ich will jetzt nicht da den Gerichtsgott da jetzt proklamieren, aber Gott ist Liebe und Gnade, aber man muss auch die andere Seite der Medaille verstehen lernen. Gott ist auch Gerechtigkeit. Ja? Und deshalb passieren auch gewisse Dinge, um vielleicht auch hier in dieser Welt was richtig zu stellen. Und Gott nutzt verschiedene Methoden dazu. Gut, ich präsentiere jetzt einfach mal mein Verständnis zu diesem Text, Hure Babylon. Ich nehme auch nur Textausschnitte jetzt, ich sehe den Zusammenhang durchaus, aber einfach der Zeit wegen muss ich mich sehr begrenzen und auf gewisse Dinge eingehen und gewisse Dinge weglassen. Wenn ihr da mal ganz großes Interesse haben solltet, wir wollen genau wissen, was in der Offenbarung steht, dann können wir auch gerne mal ein Seminar drüber machen, über ein langes Wochenende oder wie auch immer. Und da kann ich dann euch auch euch Rede und Antwort stehen, mit welchem Ansatz ich die Offenbarung anschaue, weil da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man auf die Offenbarung zugehen kann und welchen ich vielleicht besser finde als vielleicht andere. Aber dazu habe ich jetzt heute Morgen nicht die Zeit, das alles da mit reinzupacken. Aber wenn es jemand jetzt auch nach dem Gottesdienst noch brennend interessiert, also ich stehe gern Rede und Antwort, also ich habe da keine Angst, da ja, euch was zu erklären. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen ausgegossen hatten, kam zu mir und sprach mich an, kommt, komm, sagte er, und ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die in vielen Wassern sitzt. In Vers 15 wird dann das erklärt. Die Herrscher der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Menschen, die die Erde bewohnen, haben sich mit dem Wein der ihrer Unzucht betrunken. Da versetzte der Engel mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, die über und über mit Lästerungen gegen Gott beschrieben waren. Die Frau trug purpurne und scharlachrote Kleidung und Schmuck aus Gold und kostbaren Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht gefüllt war. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn geschrieben, Babylon, die Große, die Mutter aller Huren und aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich konnte sehen, dass die Frau betrunken war von dem Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Das Tier, auf dem die Frau sitzt, wird dann in den folgenden Versen noch genauer beschrieben und erklärt, um was es da geht. Also mal ganz grob geht es um politische Macht, aber politische Macht, die sich gegen Gott auflehnt, ganz bewusst. Und also so typische Diktatoren kommen da in Sinn wie in Nordkorea oder so oder auch im Kommunismus, wo ganz bewusst ja, gegen Gott rebelliert worden ist und der Staat die Stelle Gottes einnehmen will. Also es geht nicht darum, politische Macht per se ja, ist dieses Tier, ja, das will ich deutlich sagen, sondern politische Macht, die fehlgeht und sich an Gottes Stelle setzt. Aber das ist jetzt kurz meine Erklärung da, um das ein bisschen zu klären, um was es da geht. Dann in Vers, Moment, muss ich gerade weiterklicken. Und es ist dann auch ein Doppelbild in Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, steht für die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Also einerseits haben wir eine Prostituierte, die da uns präsentiert wird in dem Bild, und gleichzeitig repräsentiert die Frau aber auch eine Stadt, Babylon. Ja. Und die Frau sitzt auf dem Tier, also da ist eine Verbindung zwischen politischer Macht, Staatsmacht und was immer dann diese Frau repräsentiert. Nach außen ist die also ungeheuer eindrucksvoll, glitzernd, funkelnd, ja, verführerisch, aufgetakelt, betörend. Ja, eine Frau, ja, also wo sich die Männer umdrehen, ja, wenn sie durch die Stadt geht, sage ich jetzt mal so platt. Eine Schönheit, aber eine äußere Schönheit wird deutlich. Ja. Das ist alles äußerlich, innen drin, ja, furchtbar. Alles abscheulich. Also das, was man, glaube ich, schon sehr wohl mit Prostitution auch verbindet. Ja. Ja, das ist vielleicht ein schönes, kurzes Gefühl, aber letztlich sehr abscheuliche Geschichte. Sie ist auch reich, wohlhabend, ja, luxuriöses Bild ist das. Alles da, aber eben gleichzeitig unmoralisch und korrupt. Ja, sogar antigöttlich und antichristlich. Ja. In Vers 6 wird deutlich gemacht, dass sie eben auch die Christen verfolgt. Was für ein Symbol dient jetzt dieses Bild? Weil die Offenbarung ist ein Buch, was sehr viel mit Symbolen arbeitet, also ein Bild, was dann für eine Realität steht. Und jetzt ist die Frage natürlich, was könnte diese Hure Babylon darstellen? Da gibt es auch ganz verschiedene Auslegungen dazu, zum Beispiel die abgefallene Kirche ist eine davon. Ich bin nicht der Meinung, dass es um die abgefallene Kirche allein geht. Da wäre wahrscheinlich auch eher das Bild der Ehebrecherin benutzt worden, aber es gibt auch dieses Bild der Prostituierten im Alten Testament, also von daher ist es nicht eine Unmöglichkeit, aber es wird deutlich, dass es um eine Gemeinschaft geht, weil sie sitzt an diesen Wassern der Völker, ja, die Völker darstellen. Und sie verführt, ja, zu Götzendienst, zur Sünde, zu Abfall von Gott. Und gleichzeitig steht auch die Hure für diese Stadt Babylon. Und wenn man jetzt mal die Offenbarung gesamt anschaut, merkt man, also zumindest historisch gesehen, wird dann natürlich sehr stark auf Rom abgezielt, dass Rom dieses Babylon jetzt in dieser Zeit darstellt. Also jedes biblische Buch meiner Ansicht nach hat auch klare historische Verbindung und Kontext. Und deshalb ist da Rom natürlich ganz klar der Favorit hier. Gut. Ja, das hatten wir schon. Jetzt gibt es da aber einen Kontrast, und das macht ein bisschen deutlich, wer die Hure vielleicht auch noch sein könnte. Dann kam, also in Offenbarung 21, dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen mit den sieben Plagen getragen hatten, und sagte zu mir: Komm mit mir, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Dann nahm er mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. In Vers 27, nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst betreibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und hier haben wir den Kontrast, ja, diese Braut Jesu und gleichzeitig auch wieder ein Doppelbild, die Stadt Jerusalem. Ja, beides zusammen. Und es wird deutlich, da ist das Volk Gottes gemeint, ja, was jetzt eben vereint wird mit dem Bräutigam. Eben dieses Reine wird da deutlich gemacht. Und hier ist es nicht nur äußere Schönheit, sondern innere Schönheit. Ja. Das ist kristallklar, du kannst bis ins Innere durchgucken und alles ist transparent, alles ist rein. Also ein ganz tolles Bild vom Volk Gottes, natürlich reingemacht durch Jesus letztlich, ganz klar, nicht aus unserer eigenen Kraft und Vermögen, aber da kannst du bis ins Innere gucken, da gibt es nichts, was böse ist, sündig, falsch, unrein. Ist das nicht toll? So rein macht uns Jesus und seine ganze Braut. Ja, gleichzeitig eben das Tollbild Jerusalem. Also es geht um die Gemeinschaft der Kinder Gottes hier. Das ist der Kontrast. Und was auch noch hilft, wenn wir erklären wollen, wer ist die Hure Babylon eigentlich, ist auch wichtig, dieser Name der Stadt Babylon. Ja, Babylon ist ein Begriff, den jeder Jude bis ins Alte Testament hinein natürlich sehr gut kennt. Fängt an mit der Ursünde, wenn du so willst, der Gemeinschaft der Menschen, die da sagen, und jetzt wollen wir Gott spielen, wir bauen einen Turm. Ja? Und wir wollen selber Gott sein. Das war eigentlich die Idee. Und da kommt dann Gott hinein in diese Geschichte und sagt, Moment mal, also ich bin immer noch Gott und ich werde euch zeigen, dass ich Gott bin, und hat die Sprachen verwirrt. Und das ist ein Riesenproblem bis zum heutigen Tag, selbst mit computerunterstützter Übersetzung, die dann manchmal auch nicht so ganz sprachlich auf dem neuesten Stand ist, aber immerhin schon ganz viel kann. Und da wird deutlich, da geht es um ein Gemeinwesen, wo Menschen zusammenkommen und gegen Gott rebellieren, auf irgendeine Art. Ihr eigenes Ding machen, ja? Wenn man so will. Und sagen, wir brauchen diesen Gott nicht. Das interessiert uns nicht. Wir können es ohne ihn. Also ich bin der Meinung, dass Hure Babylon eben nicht nur für die abgefallene Kirche hier steht, sondern für das menschliche Gemeinwesen, für eine menschliche Gesellschaft, ja, die ihr eigenes Ding macht. Und wenn wir unsere Gesellschaft angucken, das ist doch ziemlich viel von dem passiert eigentlich bei uns und auch in anderen Gesellschaften, wenn man mal rumguckt. Und ja, deshalb denke ich, dass die Hure Babylon tatsächlich ein Bild ist, ja, da geht es um eine menschliche Gemeinschaft, die einfach an Gott vorbeilebt, in Sünde lebt, alles Mögliche tut, was nicht Gott gefällt. Und vor allem natürlich Götzendienst, ja, anderen Göttern dient. Und da kann man dann verschiedene Götter einsetzen. Ja. Wir denken oft, wenn wir sowas lesen im Alten Testament, Götzendienst, naja, über das sind wir ja weg. Ja, wir sind erleuchtet durch die Aufklärung und so weiter. Also wir haben keine Götzen mehr rumstehen. Ich meine, es gibt noch genug Länder, wo solche rumstehen. Ja. Wir waren zum Beispiel in Thailand, im Buddhismus stehen genug rum und im Hinduismus, aber wir in Europa, also wir sind auf jeden Fall aufgeklärt. Aber mitnichten, ja, wir haben auch unsere Götzen. Ja. Jesus spricht zum Beispiel davon, dass Geld ein Götze werden kann. Nicht per se, Geld ist okay, aber es kann ein Götze werden in unserem Leben. Oder der Staat kann ein Götze werden, auch in Corona-Zeiten. Naja, also wer soll das Problem lösen, was wir jetzt haben, und die Lufthansa und was weiß ich, was noch alles retten? Der Staat. Der ist der Einzige, der das tun kann. Natürlich nimmt der Staat Schulden auf, die irgendwann mal bezahlt werden müssen. Das muss uns auch klar sein. Ich kann natürlich sagen, naja, vielleicht bin ich dann alt genug, dass mich es nicht mehr interessiert, aber wer weiß. Also irgendwie muss das auch geregelt werden, trotz allem. Und, aber wir haben unter Umständen eine Staatsgläubigkeit, ja, weil der muss es lösen, unser Problem. Und natürlich hat der Staat auch eine Rolle in solchen Zeiten, das will ich nicht sagen, dass der Staat keine Rolle hat, gerade auch um diese Pandemie ein Stück weit in den Griff zu kriegen, keine Frage. Aber die Frage ist, vergöttern wir den Staat letztlich, ja, dass er alles zu regeln hat, was jetzt vielleicht schief geht. Und das wird er nicht können. Er wird nicht alles regeln können, auch in Deutschland nicht. Also Hure Babylon steht für eine ganze Zivilisation unter Umständen, eine Kultur, Gesellschaft, die in Auflehnung gegen Gott steht. Und vielleicht auch im wirtschaftlichen Reichtum lebt. Und das wird dann auch nochmal beschrieben, wo dann es um das Gericht geht, in weiteren Texten, gerade auch im Zusammenhang. Zum Beispiel hier in Vers 11, in Kapitel 18. Die Händler der Erde werden um sie weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Klingt wie Corona, oder? Sie kaufte große Mengen Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, feines Leinen, Purpur, Seide, scharlachroten Stoff, alle Arten von Duftholz, Gegenstände aus Elfenbein und Gegenstände aus kostbarem Holz, Erz, Eisen und Marmor. Außerdem kaufte sie Zimt, Balsam, Räucherwerk, Myrrhe, Weihrauch, Wein, Olivenöl, feines Mehl, Weizen, Vieh, Schafe, Pferde, Wergen und Sklaven und handelte sogar mit Menschen. Ja? Sogar Menschenhandel. Übrigens haben wir auch in Deutschland. Ja? Gerade im Bereich Prostitution gibt es einen schönen Menschenhandel, auch bei uns. Das ist ein Bild für extremen Reichtum, ja? Also Wirtschaft, die floriert, wächst, alles wunderbar. Ja? Und dann kommt der Tag, und das ist also in dem Gerichtskontext, da fällt alles zusammen. Und ich finde das interessant. Ja. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Bild für unsere Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wo auch alles geschwinde mal zusammenfällt. Wo wir glaubten, das ist alles in Beton gegossen, wird immer weiter so gehen. Wir haben auch eine Finanzkrise locker gemeistert. Stecken wir alles weg, können wir. Und jetzt zeigt Gott uns auf, wir können nicht alles. Ja? Selbst der Staat kann nicht alles. Ja, da standen dann manche Politiker vor uns und wussten nicht so recht, was sie jetzt sagen sollen zu dieser Krise, wie damit umgehen. Und dann haben wir ja verschiedene Länder, die unterschiedlich damit umgegangen sind. Ja, also dieses System ist extrem erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich. Und es sieht so aus, als ob nichts dieses System und diese Gesellschaft erschüttern könnte. Sieht so aus. Ja. Und dann kommt ein Virus und dann sieht alles nochmal ganz anders aus. Oder hier ein Stückchen weiter. Nie wieder wird man in dir den Klang von Harfen, Liedern, Flöten oder Posaunen hören. Es wird kein Handwerk und keine Kunst mehr geben und kein Mühlstein wird mehr malen. Keine Lampe wird deine finsteren Nächte erhellen und die fröhlichen Stimmen von Braut und Bräutigam wird man nicht mehr vernehmen. Das alles wird geschehen, weil deine Händler die Großen der Erde waren und weil die Völker durch deine Zauberei verführt wurden. In den Straßen Babylons wurde das Blut der Propheten vergossen und das Blut derer, die zu Gott gehören. Sie war es, die überall in der Welt Gottes Volk umbrachte. Also das ist so ein Bild, ja, fröhliche Stimmung, Party. Ja. So selbst in Corona-Zeiten müssen junge Leute noch Party machen, in Stuttgart oder so. Ganz wichtig, Party, feiern. Nur irgendwann bleibt uns das Feiern vielleicht im Halse stecken, weil es gar nicht mehr alles so schön funktioniert. Und es endet abrupt, und das ist auch interessant, das kommt vielleicht noch ein bisschen später, wie das dann abrupt endet. Aber wir haben eben ein Babylon, ja, eine Gesellschaft, ja, ich nenne es Weltkulturerbe. Ja. Babylon ist so ein Weltkulturerbe, es zieht sich durch. Immer wieder gibt es ein Babylon, ja, auch tatsächlich dann in der Geschichte ein babylonisches Reich. Aber jetzt im Kontext von der Offenbarung war es Rom und wir könnten durch die Geschichte durchgehen. Und es gibt immer wieder so eine Gesellschaft, die, wo du denkst, das kann nichts erschüttern. Ja. Und das war auch interessant bei den Römern. Ja. Da hat man auch gedacht, die kann nichts erschüttern. Aber dieses ganze System ist so beeindruckend, ja, dieses Bild, ja, dieser Prostituierten und des Babylons, dass selbst Johannes erstaunt ist. Ja. Ich starte sie voller Verwunderung an. Warum bist du so erstaunt, fragte der Engel. Ich will dir das Geheimnis dieser Frau und des Tieres mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern, das sie trägt, enthüllen. Übrigens, Offenbarung ist nicht ein Buch, was Geheimnisse verkünden will, sondern was offenbaren will. Deshalb heißt es auch Offenbarung. Enthüllen will, was deutlich machen. Also es will kein Buch mit 7 Siegeln sein. Und es ist interessant, ja, wenn sogar Johannes so beeindruckt ist von diesem Glitzer und Funkeln, was er da sieht, das ist eine große Gefahr auch für uns Christen heutzutage, dass dieses Babylon uns so beeindrucken kann, dass wir Teil des Systems werden. Ja, es kann manchmal schleichend sein, es kann manchmal auch bewusste Entscheidungen sein, unterschiedlich. Aber Es ist so eine tolle Maschinerie, so gut geölt, alles, ja, die Wirtschaft läuft, wir haben unseren Job, wir können ja, in Urlaub fahren, wie auch immer. Und es beeindruckt uns oder kann uns beeindrucken, dass das alles so toll ist. Aber hier im Kontext sagt dann die Stimme, dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen, kommt fort von ihr, mein Volk, beteiligt euch nicht an ihren Sünden, sonst werdet ihr mit ihr bestraft. Denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel und Gott wird sie bald für ihre ungerechten Taten bestrafen. Also wir sollen eben nicht Teil dieser Welt werden, ja, wie es Johannes im Johannesevangelium ausdrückt, der Welt, die von Gott weit weg ist und von Gott nichts wissen will. Wir sind Teil dieser physischen Welt, ja, natürlich, und auch Teil der Gesellschaft. Wir sind Licht und Salz. Gott will uns da nicht rausnehmen. Ja. Sonst hätten wir sagen können, naja, sobald du dich für mich entscheidest, nehme ich dich am besten in den Himmel, dann geht nichts mehr schief. Nein, er lässt uns hier, damit wir ein Einfluss sind in dieser Gesellschaft, diesem Babylon. Ja. Aber wir sollen nicht Teil des Systems werden. Das ist das, was eigentlich hier gesagt wird. Du sollst nicht Teil dieses Lebensstils werden. Ja, wir sind gerufen, ja, anders zu leben, gottgemäß zu leben. Was immer das dann genau heißt für jeden Einzelnen, aber vielleicht auch gerade durch diese Corona-Zeiten können wir mal wieder neu nachdenken. Wie viel Zeug brauchen wir alles im Haus? Ja? Was brauchen wir alles, um glücklich zu sein oder eben nicht? Was zählt jetzt wirklich? Wie wichtig ist Gesundheit vielleicht oder wichtiger als manches andere? Ja? Aber auch das kann zu einem Gott werden. Ja? Es geht nur noch um Gesundheit und Fitness und was weiß ich. Krankheit ist eben Teil auch dieser gefallenen Schöpfung. Also was wir sein sollen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wir sollen die Alternative für die Welt sein. Nicht nur für Deutschland. Ja? Eine echte Alternative darstellen mit dem, wer wir sind und was wir darstellen. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, auch gerade in solchen Zeiten, dass wir eben nicht Teil des Systems sind, sondern eine Antwort sind. Ja, auch gerade für diese Herausforderungen, die diese Zeit hat. Ja, aber sein Urteil, ja, wird kommen. Und das ist interessant. Also ich habe da mal vor Jahren Francis Schaeffer gelesen und der hat einen zitiert in einem seiner Bücher, einen Edward Gibbon, der verschiedene 5 Gründe aufgeführt hat, warum Rom untergegangen ist, seiner Ansicht nach, oder was da die Kennzeichen waren. Eine Sache, die er erwähnt, da enormer Wohlstand und zunehmend zur Schaustellung von Luxus. Zweitens, größer werdende Kluft zwischen sehr Reichen und sehr Armen innerhalb des Volkes, aber auch international. Rom war ja ein großes Reich. Sexbesessenheit oder auch Sexsucht. Immer groteskere und verrücktere Kunst, die sich als originell ausgibt und Kreativität durch Begeisterung ersetzt. Ja, also Leute begeistern, aber das ist nicht unbedingt dann gleich wirklich Kunst oder Kreativität. Und eine Versorgungsmentalität durch Vaterstaat oder Leben auf Kosten des Staates. Interessant. Ja. Also da sind wir doch erstaunlich dicht dran irgendwie, finde ich. Ja. Also deshalb denke ich schon, dass wir auch beten müssen, was ist Gottes Antwort, was will Gott tun? Und er will nicht, dass unsere Gesellschaft oder Zivilisation untergeht, per se. Aber wir müssen irgendwie umkehren, wieder auf seine Wege zurückfinden. Das ist auch wichtig. Aber wie ich vorher schon angedeutet habe, der Kollaps kommt sehr schnell dann unter Umständen. Ja. Also Babylon, wie es hier beschrieben wird im Text, kollabiert quasi über Nacht. Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde, und das heißt übersetzt in sehr kurzer Zeit, ist dein Gericht gekommen. Das ist nicht, was das da am Schluss da ist, da habe ich irgendwas noch gelassen. Und es ist interessant, also wenn man mal so überlegt, zum Beispiel der Kommunismus, das war auch so eine ganze Weltregion, da haben wir gemeint, also das wird nie, da wird sich nie was verändern. Ja, die Mauer wird nie fallen. Das wird für alle Ewigkeiten so bleiben. Und dann, also innerhalb von, also halben Jahr vielleicht, ja, kollabiert da ein System nach dem anderen in Osteuropa. Und ich bin dann auch nach Rumänien gefahren, gleich, also wo die Revolution fast noch im Gange war, um Hilfsgüter rüberzufahren. Und da Ceausescu hat ja so getan, als ob er auf jeden Fall nicht beseitigt wird. Und auch er, ihn hat es erwischt. Und in einer Geschwindigkeit, das hat kaum einer für möglich gehalten. Ja? Also ich nicht. Und ich war in diesen Ländern unterwegs. Vielleicht deshalb habe ich es noch für unmöglicher gehalten, weil ich gesehen habe, wie diese Systeme funktionieren. Aber wenn Gottes Zeit gekommen ist, kann sowas kollabieren. In dem Falle zum Guten eigentlich ein Stück weit. Man, gut, nicht alle Osteuropäer sehen es vielleicht so, aber im Großen und Ganzen schon. Es war ein guter Kollaps, nämlich es hat viel Freiheit gebracht, ja, vor allem auch den Christen. Eine neue Freiheit, die sie gar nicht gekannt haben. Oder wir waren in Ägypten und buchstäblich, muss man sagen, über Nacht, also jetzt wirklich. Also freitags ging die Revolution los, bis über die Nacht, und am nächsten Tag sah Ägypten anders aus. Von jetzt auf nachher. Völliges Chaos und all solche Dinge. Und wir standen nur staunend davor. Also, wenn du mich gefragt hättest noch am Donnerstag, ist sowas möglich? Ich hätte gesagt, nein. Also, ich habe solche Dinge tatsächlich erlebt. Dass so ein Kollaps so schnell gehen kann, das glaubst du gar nicht. Und wenn wir jetzt auch die Corona-Krise anschauen, der Kollaps war schon relativ schnell. Also, ein Monat vielleicht, ja, weltweit. Also, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Einer von euch? Glaube nicht, ja. Also, dass vielleicht China kollabiert oder Europa, aber die ganze Welt im Prinzip stillsteht, wow. So ein kleiner Virus, ja, was der tun kann, das ist unglaublich, ja. Also, es ist ein sehr drastisches Bild, finde ich, auch für unsere Zeiten. Aber sein Urteil ist gerecht. Ja. Darüber spricht eben dieser Text auch. Diese Hure Babylon, die hat dieses Gericht verdient, weil sie im Luxus gelebt hat, die Armen nicht, nach denen nicht geschaut hat, Götzendienst betrieben hat, ja, in Sexsucht verwickelt war, ja, Pornografie und was weiß ich was. Eine Gesellschaft, die Abscheuliches getan hat, nicht nur untereinander, sondern auch vielleicht noch anderen Völkern dazu. Schlimmste Zustände, die aber keiner gesehen hat. Also in Rom, die Elite, die war sich selbst genug und die hat gefeiert, bis zuletzt. das sollte uns einfach auch zu denken geben, dass Gott tatsächlich auch heute noch, da bin ich wirklich der Meinung, in das Weltgeschehen eingreift. Auf verschiedene Art. Manchmal durch einfach natürliche Katastrophen, die so passieren, oder Viren, Trockenheiten, ja, haben wir jetzt auch in Deutschland. Selbst in Deutschland ist alles sehr trocken im dritten Jahr. Das sind natürlich auch natürliche Dinge, die da passieren. Aber ich bin schon der Meinung, Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Ja. Und er lässt das bewusst zu, das glaube ich, um uns ins Nachdenken zu bringen. Um uns zu sagen, stopp mal, was zählt in deinem Leben jetzt eigentlich? Und ich glaube, viele in der Corona-Krise sind mal tatsächlich hingesessen und haben mal wieder mehr gebetet und vielleicht auch in der Bibel gelesen und überlegt, was ist jetzt wirklich wichtig hier? Oder? Ging es euch nicht so? Also ich kenne viele und mir selber ging es auch ein Stück weit so. Müssen wir mal neu nachdenken. Was könnte Gott vielleicht sagen wollen? Ja. Und ich denke, wenn wir tatsächlich nachdenken und mal neu uns auf Gott orientieren, wird er uns auch gewisse Sachen zeigen, wo er sagt, hey, da gibt es vielleicht Verbesserungsbedarf oder da gibt es eine Sünde in deinem Leben, die du über viele Jahre jetzt geduldet hast. Aber das möchte ich schon gern, dass du das jetzt mal ausräumst und neue Wege suchst. Ich möchte vielleicht auch mal, dass du dich versöhnst mit Leuten, die, mit denen du schon lange nicht versöhnt bist. Wie auch immer. Das ist sehr individuell. Aber lass uns auch wirklich hören, diese Zeit nutzen und neu uns wirklich auf Gott auch ausrichten. Er ist das Zentrum. Und die gute Nachricht ist auch, in diesem Chaos gibt es auch Chancen. Ja? Also jede Krise hat auch Chancen. Und auch hier, damals wie auch heute, gibt es durchaus auch Chancen. Und zum Beispiel hat natürlich, als Rom da unterging, so schon mal von den Goten dann vollends eingenommen worden ist, entstand die Frage, ist jetzt das Reich Gottes auch kollabiert unter den Christen? Ja? Ist das das Ende der Christenheit sozusagen? Und da hat Augustinus, der in Nordafrika war, ein Buch geschrieben über das Reich Gottes und gesagt, nee, nee, damit ist das Reich Gottes nicht untergegangen, wenn Rom untergeht. Das Reich Gottes besteht weiter fort. Ja? Und das ist die gute Nachricht. Ja? Gottes Herrschaft ist ungebrochen. Und denn es ist kein politisches Reich, sondern ein geistliches Reich, ja, mit seinem Volk mittendrin und dabei. Und manchmal denken wir auch hier in Europa, das ist immer sehr europazentriert, also wenn Europa untergeht, dann kommt Jesus wieder. Das haben übrigens schon andere Völker gedacht. Nee, kann sein, Europa geht unter und Gott schreibt weiter Geschichte, vielleicht mit China, mit Afrika. In Afrika wächst die Christenheit rasant. Also man geht davon aus, dass sie auf 50% der Bevölkerung wächst. Ob sie auch den Tiefgang hat, den man manchmal wünschen würde, ist eine andere Frage. Aber es ist, wir haben inzwischen Afrikaner, die nach Deutschland kommen und uns missionieren. Ja? Und zu Recht brauchen wir. Ja? Und da habt ihr Afrikaner einen Auftrag, wenn ich dich sehe. Verstehst du mich? Verstehst du Deutsch? Ja? Ja? Dafür bist du da. Zumindest auch. Und auch interessant, wir können uns auch ein Stück weit freuen, ja, das sagt er in Offenbarung 18, Vers 20, aber du, Himmel, freue dich über ihr Schicksal und alle, die ihr zu Gott gehört. Und ihr Apostel und ihr Propheten sollt euch freuen, denn Gott hat sie um euretwillen gerichtet. Also Gott hat sein Volk sehr stark im Blick. Und ich habe ja vorher den Kommunismus erwähnt, ja? Der ist kollabiert. Und das war mal endlich eine Befreiung auch für die Christen. Sie konnten ihren Glauben in Freiheit ausleben. Ja? Also das sehe ich als ein sehr positives Beispiel auch, was Gott da tun kann. Wenn man jetzt so die Jahre zurückblickt, denke ich manchmal, naja, und das sagen auch manche Christen in Osteuropa, eigentlich ging es uns besser geistlich während dieser Zeit, wo wir unterdrückt worden sind und verfolgt worden sind, als heute. Ja. Der Glaube ist irgendwie ein bisschen seichter geworden. Nicht überall, es gibt sehr gute Gemeinden auch, aber ja, manchmal braucht es auch einen gewissen Druck, dass wir Gott suchen. Ist es nicht so? Ja? Also mir geht es leider so. Und immer wieder ertappe ich mich dabei. Ja, jetzt suche ich Gott, weil jetzt irgendwie da ein Druck da ist, aber warum nicht immer? Ja. Ja, und wir können uns freuen, ja, wenn auch dieses System hier ein bisschen kollabiert. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es nicht so sehr kollabiert. Ja. Wäre nett, aber es gibt neue Chancen. Du hast erwähnt, dass wir unseren Glauben auch ein bisschen publik machen, ja, und vielleicht mal jemanden einladen. Da gibt es, glaube ich, neue Chancen, weil auch mehr Menschen ins Nachdenken geraten sind in letzter Zeit. Da haben wir, glaube ich, mehr Chancen, auch wirklich das Evangelium wieder weiterzugeben. Zumindest auch das auszuleben, was uns ausmacht, zum Beispiel, also was zum Beispiel Birgit auch von dem Projekt, von dem sie erzählt hat, wo vor Ort die Christen losgegangen sind und gerade solche, die nichts mehr hatten, Essen gebracht haben und wo wir dann mithelfen konnten, dass sie das tun können überhaupt und die Mittel dazu haben. Aber sie haben häufig die Initiative selber ergriffen schon mal und sind losgezogen. Ja, da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten hierzulande, wo man aktiv werden kann und eben auch das zeigen kann, wer wir sind und welche Werte uns antreiben. Und was Gott auch da antreibt, wenn er Gericht übt, und ich sage jetzt nicht, dass das Coronavirus ist das Gericht Gottes, also da bin ich vorsichtig, ja, mit so einer Aussage. Ich will nur sagen, es könnte sein, dass Gott tatsächlich da zu uns sprechen will und unsere Aufmerksamkeit holen will, ja, dadurch, dass solche Dinge geschehen, die er da durchaus zulässt. Aber ich weiß es nicht, vielleicht kann man es dann später mal sagen, in 10, 20 Jahren. Ich denke zum Beispiel, wie das Dritte Reich unterging, das war Gericht Gottes. Das würde ich so sehen. Ja. Die ganze Zerstörung Deutschlands. Dann aber, und das war das Gute, eben diese Chance, dass ein Teil Deutschlands, ein Teil des Volkes Gottes tatsächlich da aufgewacht ist und umgekehrt ist, Versöhnung gesucht hat und all diese Dinge passiert sind in positiver Weise. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass Gott uns so ein Wirtschaftswunder genehmigt hat, ja, obwohl wir so viel Böses da produziert haben. Aber zunächst einmal würde ich, das wäre meine Beschreibung, war das schon Gericht Gottes über Deutschland. Ja. Aber ob das jetzt heute, das wird man vielleicht erst im Nachhinein beurteilen können. Gut, was ist damals geschehen, als Rom unterging? Das war sehr interessant, dass da die Kirche Europa tatsächlich Halt gegeben hat und es wirklich auch eine geistliche Erneuerung gegeben hat. Und zwar kam das vor allem durch die Klöster und Ordensgemeinschaften, die da auch schon vorher entstanden waren, aber da auch mehr und mehr entstanden sind. Wir haben so eine Tour gemacht mit da heißt Jeff Fountain, der sehr viel europäische Geschichte auch angeschaut hat, vor allem die christliche Geschichte. Und da kann man mit ihm eine Tour machen, jetzt auch auf dem Internet, und lernen, wie sehr das Christentum Europa beeinflusst hat. Und wenn du da nach Amsterdam gehst, nach London, eigentlich in fast jede Stadt in Europa, der Kern waren Klöster. Das sieht man heute zwar nicht mehr, aber das waren manchmal 10, 15 Klöster, haben dann mehr und mehr die Stadt entwickelt. Ja, das war eine echte Stadtentwicklung durch diese Klöster auch. Also, da gab es eine Lebensgemeinschaft, die eine innere Ordnung und eine Struktur auch gegeben hat. Die waren oft auch Selbstversorger, weil es auch oft gar nicht anders ging. Und gleichzeitig aber war da ein geistliches Leben und Missionierung. Ja, sie haben Europa tatsächlich erreicht und ihre Umgebung erreicht. Eine sehr tolle Geschichte, ja, was Gott da gemacht hat in dieser chaotischen Zeit, ja, wo er das Volk Gottes benutzt hat, was zu entwickeln. Ja. Also diese Klöster haben wirklich ganze gesellschaftliche Strukturen aufgebaut, wie die ganze Städte eben oder auch Gesundheitswesen, Bildung, Handwerk, ja, Technologie haben sie entwickelt oft. Auch Kunst, ja, und natürlich auch Theologie und Philosophie und solche Themen mit bearbeitet und haben da enormen Einfluss darauf gehabt. Es ist eben nicht wahr, ja, dass das Mittelalter finster war. Da hat Gott gewirkt. Das ist die Lüge der Aufklärung, die uns weismachen will, dass dieses Mittelalter so schlimm war. Da war nicht alles perfekt, ja, und heilig, das will ich auch nicht sagen. Aber Gott hat da Geschichte geschrieben. Und das Europa, so wie wir es kennen, wurde da im Kern entwickelt. Und das stellt jetzt natürlich für uns die Frage, könnte da was auch an Antworten drin liegen, was die damals so gemacht haben? Natürlich haben wir ein Bildungssystem, ein Gesundheitssystem und so weiter. Das ist hochentwickelt bei uns. Aber vielleicht gibt es trotzdem was entwickelt werden müsste, zum Beispiel Gemeinschaft. Ja, Menschen vereinsamen. Also ich meine, die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Sinn, aber über 40% in Deutschland sind Single-Haushalte heutzutage. Das ist eigentlich schockierend. Single-Haushalte. In England gibt es inzwischen einen Einsamkeitsminister. Ja? Weil das so ein Riesenproblem ist. Da sterben diese Leute in ihrer Wohnung und keiner kriegt es mit, wochenlang. Solche Dinge. Ja? Mitten unter uns. Also wir sind vielleicht toll entwickelt, was materielle Dinge anbelangt, Wirtschaft und so weiter. Aber was Beziehungen anbelangt, sind wir Entwicklungsland inzwischen. Ja? Und wir, ich glaube, wir als Christen, wir sollen da wirklich ja, Licht und Salz sein. Auch in Corona-Zeiten müssen wir überlegen, wie kann Gemeinschaft auch in Corona-Zeiten aussehen? Also erst ging ja so diese Schockwelle durch, also okay, treffen können wir uns nicht mehr. Und dann, ja, dann sind manche ins Nachdenken gekommen, aber jetzt, wie geht es jetzt weiter mit Gemeindeleben und so? Ihr habt euch offensichtlicherweise auch ein paar Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann. Aber ja, das war dann schon ein bisschen Schock erst. Ja, dann manche Gemeinden, die hatten die Leute dazu, sind dann online gegangen. Aber da merkt man dann auch, naja, das ist schon nett, besser als nichts, aber Gemeinschaft sieht doch noch ein bisschen anders aus. Ja, also da können wir überlegen und beten, was können wir da kreativ bieten, ja, an Gemeinschaft, wo vielleicht auch vereinsamte Menschen sagen können, also ich brauche Gemeinschaft, wo kann ich die finden? Und wir können sagen, ja, hier haben wir eine Wohngemeinschaft, Hausgemeinschaft, vielleicht sogar noch drei Generationen zusammen. Da kannst du locker mit dazukommen, da haben wir ein Zimmer frei. Wie auch immer, ja, ich weiß nicht, was für euch vielleicht da dran ist. Ja. Und natürlich unsere christlichen Werte, die müssen wir wirklich hochhalten in solchen Zeiten. Auch wenn es vielleicht wirtschaftlich schwierig wird oder sonst wie schwierig wird, bleiben wir dran. Ja, unsere Werte zu leben und eben auch den Einfluss, den wir haben können, der ist limitiert natürlich. Wir können nicht alles entscheiden in unserer Gesellschaft. Ja, da gibt es andere Players mit. Aber da, wo wir können, da wollen wir doch auch Einfluss ausüben. Auch in unserem Job. Da im Kleinen, vielleicht auch im Größeren. Aber da müssen wir drüber beten. Ja. Wie es Birgit erwähnt hat, Gott hat gesprochen. Ja. Deshalb hat sie dieses Projekt gemacht. Nicht, weil sie jetzt irgendwie daheim saß und dachte, na, es wäre schon gut, wenn man diesen Leuten, die da um Hilfe schreien, helfen könnte. Nein, Gott hat sehr klar gesprochen, dass sie das machen soll. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, jetzt rennt los und macht einfach mal. Nein, hört wirklich auf Gott, was ist für dich persönlich dran, als Gemeinde dran? Wo können wir Gemeinschaft vielleicht mehr leben, besser leben? Anderen die Tür öffnen auch mit. Wo braucht es mehr die christlichen Werte, ja, also im Gesundheitssystem? Meine Tochter ist dort zu Hause und lernt gerade Krankenpflege. Da liegt vieles im Argen. Ja. Da geht es ums Geld sehr viel. Wenig Zeit, ja, sich diesen Menschen zuzuwenden, die da krank rumliegen. Ja. Viel zu wenig Zeit da dafür, sie da abzuholen, ja, wo sie es auch wirklich brauchen. Ja. Vielleicht müssen wir unsere eigenen Krankenhäuser aufbauen, die sowas möglich machen. Und ein Modell, was wirtschaftlich auch noch funktioniert, aber auch solche Zuwendungen möglich macht. Ich weiß es nicht. Das haben früher die Diakonissen zum Beispiel sehr selbstlos gemacht. Da ging es eben nicht ums Geld, sondern um den Dienst an Menschen. Und vielleicht müssen wir das auch wieder neu lernen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, schon lange genug geredet. Und vielleicht können wir einfach mal noch eine Minute nehmen, wenn es okay ist. Und du kannst auch schon vielleicht, da geht es in dem Lied, was er spielen wird, ja auch darum, dass Gott oder Jesus regiert und auf dem Thron sitzt. Und das ist die Wahrheit und das ist wichtig, dass wir das festhalten. Aber wenn Jesus auf dem Thron sitzt, hat er vielleicht auch uns was zu sagen, was er als Aufgabe für uns hat in dieser Zeit. Und dann wollen wir doch auch hören.
Genau, und da lass uns das mal 2, 3 Minuten, dann kann man still sein.